ARD. Korridore. Folge 16. Der geheimnisvolle Tee.
So mit O. Wir sind Zoe Reinhardt. Und?
Ich mach das nicht.
Okay. Also, wir zeichnen die Details unserer Recherche bezüglich des Verschwindens der Mitarbeitenden des IPP auf. Es ist der 29.12.2022, 8.54 Uhr.
Du bist deutlich zu gut gelaunt am Morgen.
Es ist fast 9.
Genau.
Es gibt viel Kaffee, wenn dir das hilft.
Widerliche Instantbrühe.
Ich verstehe so Kaffeesnobismus nicht. Also, der Geschmack von Kaffee ist doch wirklich einfach nur, ich weiß nicht, bitter. So richtig den Unterschied zwischen Instant-Kaffee und Filterkaffee zum Beispiel sehe ich persönlich jetzt nicht. Wie geht es da dir?
Was machst du da?
Was meinst du?
Du machst den Rekorder an und fängst an, mit mir über Kaffee zu reden. Dafür ist der Rekorder nicht da. Was soll das?
Ja, keine Ahnung. Ich dachte, wenn das später mal jemand hört, dann könnte das die Sache gut auflockern. Einfach zwei Freunde, die über Kram reden. Wie so ein Podcast.
Wir sind keine Freunde.
Echt? Immer noch nicht? Mann, du bist wirklich hart zu knacken.
Es ging hier eigentlich darum, einmal offiziell unsere Mitbewohnerregeln aufzuzeichnen.
Ja, das ist doch dieselbe Sache, nur mit einem anderen Thema. Gib's zu, wenn man so lange drin eingepfercht ist, dann bekommt man Bock, einen Podcast zu machen. Das war doch im Lockdown genauso.
Hattest du einen Podcast während dem Lockdown?
Hm? Nein.
Oh mein Gott. Du hattest einen Podcast während dem Lockdown? Mit wem?
Mit... alleine.
Wie traurig. Worüber? Sag schon, worüber?
Bond. James Bond, okay? Mein Vater mag James Bond Filme, wir haben uns nicht so viel zu sagen, wir waren jeden Tag beide zu Hause. Ich dachte, es könnte cool sein, wenn wir zusammen seine Lieblingsfilme gucken und, naja, drüber reden. Aber er wollte nicht mitmachen.
Hat er es sich dann angehört?
Nein. Ich habe auch nicht so viele Folgen gemacht. James Bond ist scheiße.
Na gut. Mitbewohnerregeln?
Ja, die stehen doch alle da. Jeder ist tageweise abwechselnd dran mit Aufräumen und Kochen. Toilettensitz bleibt unten. Filme werden abwechselnd ausgesucht. Keine Klamotten rumliegen lassen. Bla, bla, bla. Wir müssen das hier nicht machen.
Doch, komm schon. Das ist irgendwie traurig jetzt. Lass uns über Kaffee reden.
Nee, ist schon okay. Kaffee ist auch scheiße.
Tatsächlich mal raus aus dem Bunker und befinden uns auf dem Weg zum Büro von Thomas Eberl.
Gibt dir das auch ein besseres Gefühl?
Was?
Naja, wenn man irgendwo rumschleicht oder so, das vielleicht gefährlich ist, dass man dann das aufzeichnet und erklärt, als würde jemand mithören?
Was? Nein, ich... Das ist doch relevant für die Aufzeichnung.
Ja, ja, klar.
Boah, jetzt hast du mich rausgebracht. Also, wir sind unterwegs in diesen Gängen, weil wir in Thomas' Büro nach nützlicher Technik suchen wollen.
Kameras.
Patrick glaubt, dass das IPP-Gebäude bewacht wird. Ich will sicher gehen. Bisher ist es hier leer.
Das wäre ja auch wirklich blöd sonst.
Ist schon ein bisschen gruselig hier, ne?
Oh, shh.
Was?
Okay, nee, doch nicht. Weiter.
Du Drama-Queen!
Sagst du so lange, bis dein Vater auf uns schießt?
Das war nicht witzig.
Sorry.
Der Mann hatte doch ein Problem.
Wie meinst du?
Shopping sucht.
Ach, sowas gibt's doch gar nicht.
Doch. Bei den Kardashians hatten sie sogar mal eine Intervention für Kim deswegen, mit Psychologen und allem.
Warte mal, du guckst die Kardashians?
Ich kann gucken, was ich will.
Ja, klar. Du wirkst nur immer so ernst und machst auf schlau.
Was für machst auf schlau? Ich bin schlau. Schlauer als du.
Mann, musst du mal gleich so aggressiv werden. Ah, guck mal hier.
Was ist das?
Staubsaugerroboter. Mit Fernsteuerung sogar.
Klasse. Hilft uns wenig.
Könnte aber. Der hat doch hier mit Sicherheit irgendwo eine kleine Kamera.
Er hat hier einen Toilettenpapierhalter, der blinkt.
Ach, ja. Er mochte blinkende Sachen.
Guck mal da.
Was ist das? Ein Ball?
Da ist eine Linse vorne drin.
Oh, krass, stimmt. Das ist eine Kamera. Warte mal, hier gibt's doch bestimmt irgendwo Panzertape.
Mit Sicherheit.
So, ich habe eine geniale Konstruktion konstruiert. Nee, warte, kann man das so sagen? Konstruktion konstruiert?
Man kann sich vor allem nicht selber genial nennen.
Ja, aber es ist genial. Also, es gibt zu der Kamera eine Handy-App. Wir haben die Kamera am Staubsaugerroboter festgetaped. Und den kann ich von hier aus mit der Fernbedienung steuern. So können wir ihn durch alle Gänge hier fahren lassen, während wir in Sicherheit bleiben.
Mach jetzt mal los.
Okay, klar, sorry. Also, der Roboter mit der Kamera, wir haben ihn übrigens Karl genannt.
Ich nicht. Ich habe ihn gar nicht irgendwie genannt.
Karl ist oben im Gang. Ich lasse ihn jetzt mal losfahren. Okay, das läuft doch wie geschmiert. Wir sehen die leeren Gänge auf meinem Display. Ist viel kaputt. Ausgebrannt. Aber leer.
Keine Wachen. Nirgends.
Na, wart's ab. Das Gebäude ist groß und Karl ist weit weg von jedem Ausgang. Guck, da ist ein Notausgangpfeil. Da fahren wir jetzt mal lang.
Da ist die Tür. Niemand zu sehen.
Guck.
Oh, fuck!
Hat uns nicht gesehen. Aber siehst du?
Da stand ein Mann hinter dem Fenster in der Tür.
Ja, sag ich doch. Das werden wir jetzt bei jedem Ausgang so finden.
Meinst du?
Ja. Meine Mutter hat ja gesagt, es wird streng bewacht und wir kommen hier nicht raus.
Woher weiß deine Mutter das?
Keine Ahnung. Schau, das ist der nächste Ausgang. Haupteingang, Empfangshalle. Ah, fuck!
Fahr weg!
Ja, versuche ich ja.
Rechts lang, da ist frei.
Nope, da ist noch einer.
Nein!
Oh, Scheiße!
Was? Wie hat er das gemacht?
Sah aus, als hätte er Karl nur angeguckt und dann...
Karl ist tot.
Agenten mit Superkräften.
Scheiße. Ja, Agenten mit Superkräften.
Ich hoffe, wir beide haben jetzt eine Diskussion weniger.
Dann war Altenbring einer von denen?
Nehme ich an, ja.
Wissen die jetzt, dass wir hier sind?
Das wussten die auch schon vorher. Aber sie wissen nicht, wo der Bunker versteckt ist. Deshalb warten sie an allen Ausgängen.
Mit genug Geduld eine ziemlich sichere Strategie. Was machen wir?
Ja, wie gesagt, der Schlüssel ist irgendwo hier drin. Der einzige Weg raus ist tiefer rein.
Das redest du dir auch nur irgendwie selber ein.
Ich hatte bisher mit allem recht, oder?
Sieht so aus. Sieht tatsächlich so aus. Agenten mit Superkräften, das ganze Gebäude voll. Der einzige Weg raus ist durch. Der Schlüssel irgendwo hier im Archiv. Es macht keinen Sinn. Patrick hat recht. Wir müssen weitersichten. Aktenzeichen?
Aktenzeichen ist VGP04230901. Aber viel interessanter ist, dass hier ein Pilz drauf gemalt wurde.
Genau, das wirkt natürlich irgendwie relevant.
Wegen Nyarlathotep Totep und Olli und dem Pilzbefall oben und an der Dimensionsreiselampe.
Ich denke, das ist klar. Mach am besten einfach an.
Okay, sorry. Ich muss noch reinkommen in dieses Ansagending.
Ist okay, Patrick. Weniger ist mehr.
In Ordnung.
Renate Steuermann, 23.09.2004, 10.42 Uhr. Bei mir sitzt Anton Baumann.
Renate Steuermann, 23.09.2004, 10.42 Uhr. Bei mir sitzt Anton Baumbach, geboren am 17.10.1969. Legen Sie gerne los, Herr Baumbach.
Könnte ich noch kurz was zu trinken bekommen?
Na klar. Kaffee, Tee?
Na, nein, bitte. Nein, nein, Wasser einfach.
Wasser habe ich hier direkt.
Vielen Dank. So. Wo fange ich an?
Ja, am besten bei...
Ich bin Storyteller, das ist mein Beruf. Ich verdiene mein Geld damit und ich verdiene ziemlich gut. Ich weiß, wo Geschichten beginnen und enden müssen. Die Frage war rhetorisch.
Na dann.
Reality is stranger than fiction. Kennen Sie den Satz? Ist sehr wahr, habe ich festgestellt. Ich bin ja nüchtern, 100%. Keine Drogen, kein Alkohol, nichts. Das habe ich mir erkämpft in den letzten Jahren. Jeder Autor schreibt auf irgendwas. Nostradamus auf Muskatnüssen, Charles Bukowski auf Schnaps, Hunter Thompson auf... ja, allem. Bei mir war es die Kombination Alkohol und Kokain. Erprobt und bewährt, machen die Besten so. Stephen King zum Beispiel. Macht einen aber auch kaputt, irgendwann. Klar. Besonders, wenn man langsam über 30 ist. Dann merkt man den Scheiß irgendwann, körperlich. Mein Kumpel Benny wohnt in einem Gewächshaus in Dänemark. Direkt da, wo die Fähren ankommen aus Deutschland. Gleich am Meer. Da hat er seine Hütte aus Glas in verschiedenen Farben. Blau, pink, grün, gelb. Sieht toll aus. Zwischen meinen Büchern fahre ich Benny eigentlich immer besuchen. Wir kennen uns seit der Schulzeit. Ich war in der 7., Benny in der 8. Für mich und meine Freunde war er damit fast erwachsen. Wir waren 13 und neugierig und wollten kiffen. Und Benny sah so aus, als würde er sich damit auskennen. Also haben wir ihn gefragt, ob er uns sagen kann, wer seine Quelle für Gras ist. Er hat ganz theatralisch auf sich gezeigt und gesagt, I am the source. Wir haben ihm dann überteuertes Gras abgekauft und von da an hatte ich immer öfter mit ihm zu tun. Benny hatte schon immer einen grünen Daumen. Hat sein eigenes Gras angepflanzt. Irgendwann Pilze, dann immer exotischeren Kram. Anderswo wäre aus dem Jungen einfach ein zweitklassiger Dealer geworden, aber seine Eltern waren Anwälte, wir waren auf einem Elite-Gymnasium und so ist Benny nach der Schule nach Harvard gegangen und hat da Ethnobotanik studiert. Bennys experimentelles Gewächshaus war voll mit Kram, von dem sie noch nie gehört haben. Der wird von Pharmakonzernen bezahlt, um immer neue Wirkstoffe zu finden und macht sich einen Spaß aus der Suche. Benny hatte diese Theorie, die ging so. Ist es nicht merkwürdig, dass irgendwelche Lianen im Dschungel evolutionär Stoffe entwickeln, um damit Insekten von sich fernzuhalten, die im Gehirn von Menschen Prozesse lostreten, die uns Gott sehen lassen? So hat er das ausgedrückt. Gott sehen. Seit seinem ersten Ayahuasca-Trip in Mexiko. Meiner Meinung nach ist das eine Touristenfalle, aber Benny hat sowas natürlich gerne gemacht. Mit ein paar anderen weißen Akademikern da unten in die Wüste gefahren, sich von irgendeinem schwitzigen Typen, der sich Schamane nennt, eine Giftsuppe einflößen lassen, 3 Tage lang scheißen und kotzen, dann tierisch intensive Fieberträume haben und hinterher meinen, eine total transzendentale Erfahrung gehabt zu haben. Je reicher die Leute, desto weirder der Urlaub, sag ich immer. Benny war der Ansicht, dass in allen Pflanzen Götter leben. Wir konsumieren die Pflanzen und treten in Kontakt mit den Göttern. Oder lassen sie durch uns wirken. Demnach, wenn man kokst und säuft, schreibt man nicht selber, sondern die Götter von Malz und Kokablatt wirken durch einen hindurch. Sie werden verstehen, warum ich meine Probleme hatte mit der Theorie. Als ich das letzte Mal da war, hatte Benny was Neues. Ich hatte ihm einen Auftrag gegeben. Wie gesagt, ich wollte gerne mit dem Gekoks ein bisschen langsamer machen und war auf der Suche nach Alternativen. Ich wollte von Benny, dass der mir den idealen Rauschtee zusammenstellt, zum Schreiben. Benny hat eine riesige Bandbreite kredenzt. Manches hat einfach gar nichts gemacht, manches muss DMT oder so drin gehabt haben und hat mich ganz aus allen Dimensionen gescheppert. Hilft natürlich nicht beim Schreiben. So wirklich das Richtige war nicht dabei. Ich meinte schon, okay, lass gut sein, Benny, lass uns einfach den Rest der Woche genießen und irgendwas Abgefahrenes nehmen, was du sonst noch so da hast, womit man rosa Elefanten sieht oder so. Aber er hat darauf bestanden, noch eine letzte Teemischung auszuprobieren. Dieser hier, das ist nicht von mir, meinte er, aber kommt mit begeisterten Empfehlungen. Probier's doch mal aus, aber Vorsicht, schmeckt scheiße. Was soll ich sagen? Schmeckte scheiße. Aber dann. Als würden meine Synapsen auf ganz neue Arten und Weisen miteinander verbunden werden. Als würde ein bunt leuchtendes Netzwerk aus Zellen und Gedanken in meinem Gehirn entstehen. Eine Fülle an Gedanken, die raus musste aus meinem Kopf. Ich hatte die Energie und die Konzentration, die ich brauchte, um Stunden, ohne Unterbrechung, einfach zu schreiben. Zu schreiben, zu schreiben. Ein unbeschreibliches High aus Fantasie und Produktivität. Ich brauchte das Zeug. Ich brauchte es immer. Benny hat mich reichlich eingedeckt mit den braunen Papiertüten, in denen der Tee geliefert wurde. Und mir umfangreiche Zubereitungsempfehlungen gegeben. Zurück zu Hause habe ich jeden Tag den ganzen Tag meinen Tee getrunken und geschrieben wie noch nie. Mein Verleger war begeistert und ich war abhängig. So konnte ich ohne meinen Tee nicht schreiben. Koksen und Saufen war out. Ich brauchte Tee, 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 literweise. Dann lieferte Benny plötzlich nicht mehr. Ich hatte das erste Drittel zu meinem nächsten Roman geschrieben. Die Deadlines waren so knapp wie das Geld. Es musste weitergehen. Aber Benny schrieb mir, dass seine Quelle für den Zaubertee versiegt sei. Ich wurde tierisch wütend, habe ihn angerufen, angeschrien, dass er mir das Kraut dann gefälligst selber anbauen sollte. Er musste zugeben, dass er keine Ahnung hatte, was genau in diesem Tee drin gewesen war. Irgendeine Art von Pilz, aber mehr hatte seine Recherche nicht ergeben. Ich habe mich ohne Ende zugekokst und aggressiv schwitzend die leeren Blätter angestarrt. Aber es kam einfach nichts mehr. Ich war als Autor erledigt, am Ende. Ich beschloss, dass ich Bennys Quelle für den Pilztee aufsuchen musste. Ich musste den Hersteller finden, musste erfahren, wie ich mein Leben lang mit diesem Tee versorgt werden konnte. Benny fand die Idee richtig schlecht. Aber ein bisschen Telefonterror hat gereicht. Dann hat er mir einen Link zum entsprechenden Webshop geschickt. Ich musste schon ein bisschen graben, aber es gab ein verstecktes Impressum auf der Seite, wo eine Adresse stand. Abgelegenes Kaff. Oberoselstein, im Kreis Soest, Sauerland. Naja, dachte ich, jede Reise kann theoretisch irgendwann für ein Buch oder so benutzt werden. Die Autofahrt war länger als erwartet und als ich in Oberoselstein ankam, war es schon dunkel. Von einem Ort zu sprechen fühlt sich übertrieben an. Es waren ein paar Häuser und Felder am Fuß eines Berges. Es gab einen Gasthof. Nur auf Gäste hatte man da offensichtlich keine Lust. So finster bin ich noch nie irgendwo angeguckt worden, wo ich nüchtern reingegangen bin. War natürlich nicht viel los. Der Wirt, ein altes, klumpiges Ehepaar, das an einem Tisch saß und Fleisch aß, und die regionale Schnapsleiche, überm Glas, eingeschlafen an der Bar. »Was wollen Sie?«, fragt der Wirt, als würde ich stören. »Ich habe erklärt, dass ich ein Zimmer für eine Nacht brauche.« Der Typ rührt sich nicht, blinzelt nur und fragt, »Wieso?« Ich wollte ihm jetzt nicht meine ganze Geschichte erzählen. Kann mir schon denken, wie man in solchen Orten über Leute wie mich denkt. Also habe ich nur gesagt, ich habe hier im Ort zu tun. Glaub ich nicht, sagt der Wirt. Ich war total sprachlos. Hier gibt's nichts zu tun. Dann fängt er an zu lachen, laut, fast aggressiv. Ich habe aus Höflichkeit mitgelacht. War die richtige Strategie. Er hat mir dann Schnaps eingeflößt und einen Schlüssel überreicht. Ich mache nur Witze. Hier schläft halt nie jemand, aber wir haben ein sehr schönes Zimmer, sagt er und ruft seine Tochter. Die kam aus der Küche gelaufen und sollte mir das Zimmer zeigen. Aber nicht anfassen, ruft er uns noch hinterher und lacht. Ah, das war seiner Tochter sichtlich peinlich. Die war vielleicht so 16 Jahre alt und sicherlich Zentrum einiger unangenehmer Aufmerksamkeit in dem Ziegendorf, trotz Hasenscharte. Das Zimmer war speckig. Spinnen in jeder Ecke, nasskalt. Die Bettwäsche nicht gewaschen, sondern eher so, als ob man sie mit einem Duftbaum eingerieben hätte. Unter normalen Umständen wäre ich keine Sekunde da geblieben, aber es gab keine Alternative. Mitten in der Nacht bin ich aufgewacht. Laut Wecker war es so gegen 3. Komische Geräusche. Schwer einzuordnen. Wimmern? Ein nasses Schlurfen? Im Hotel oder draußen? Ich war mir nicht sicher. Hab aus dem Fenster geguckt und da lief eine Prozession torkelnder Gestalten die Straße hoch, Richtung Berggipfel. Besoffene, widerlich, lebendige Tote. Am nächsten Morgen wollte ich möglichst unbemerkt aus dem Gasthaus verschwinden, aber der Wirt war früher aufgestanden als ich und hatte Frühstück gemacht. Wir haben selten Gäste, aber wir wissen schon noch, wie das geht, fand er. Keine Ahnung, worauf er so stolz war. Er war ein bisschen enttäuscht, dass ich nur einen Joghurt essen wollte und war unablässig dabei, mir Smalltalk aufzudrängen. Nach ein paar ausweichenden Antworten auf nervige Fragen habe ich beschlossen, einfach brutal ehrlich zu dem Mann zu sein. Der hatte meine höfliche Diskretion gar nicht verdient. Ich habe dann erklärt, dass es einen Tee aus dem Ort gibt, den ich ganz toll finde und der nicht mehr geliefert wird und dass ich den Sitz der Firma finden will. Das wird in der alten Fabrik sein. Da wird seit ein paar Jahren gearbeitet von Leuten aus der Stadt. Dachten zuerst, das bringt Arbeitsplätze in die Region, aber nein, die haben ihre Leute direkt mitgebracht. Komische Leute. Liefern nicht mehr, hm? Vielleicht endlich pleite gegangen. Verdient hätten sie es. Hat mir den Weg beschrieben und ich bin losgefahren. Die Fabrik war riesig. Kaum ein Fenster heile. Türen verbarrikadiert, ein Türmchen zusammengefallen. Wirkte nicht, als würde da gearbeitet werden. Es gab keine Beschilderung, keine Klingel, keine Lobby. Einen leeren Hof, verschlossene Türen, entglaste Fenster, viel Graffiti. Ich bin durch ein Fenster rein und habe begonnen, mich umzuschauen. Je tiefer ich reinwanderte, desto mehr waren die Wände gesäumt mit so einem auffällig grellen Schimmelpilz oder Moos oder so. Wirkte schleimig. Das wurde immer mehr, wie so Kletterpflanzen auf Fotos von Orten, die die Natur sich wiederholt, wissen Sie? Nur, dass dieser Pilzbefall nicht natürlich wirkte. Neonfarben gehören nicht in die Natur. Dann habe ich es gehört. Dieses nasse Schlurfen, dieses undefinierbare Wimmern, wie in der Nacht. Ich bin erst mal ganz erstarrt stehen geblieben und habe mich dann gerade ausgeschlichen. Ich war im zweiten Stock und kam auf so einen Balkon zu, in einer riesigen Halle. Ich ging hinter einer Balustrade in Deckung und schaute nach unten. Zombies. Das ist einfach das Wort. Menschen in zerschlissener, dreckiger Kleidung, abwesender Blick, hängende Haltung, wie fremdgesteuert, wie Marionetten. Mit einheitlichem Tempo und maschineller Regelmäßigkeit gingen die in der Halle auf und ab und waren offenbar dabei, diesen neonfarbenen Schimmelpilz zu ernten. Der Anblick war, da zu sein, mittendrin zu sein, das alles. Aber ich war auch wie ferngesteuert. Ich wollte es jetzt ganz genau wissen. Ich habe mich oben weiter die Balustrade langgeschlichen und auf der anderen Seite der Halle eine Treppe runter. Ein paar von den halb verwesten Elendsgestalten waren dabei, die Ernte mit vollen Armen in den nächsten Raum zu tragen, wo die feuchten, regelrecht pulsierenden Schimmelwüchse in große metallische Trichter gefüllt wurden. Auf der anderen Seite der Anlage standen weitere Mitarbeiter und füllten das Pulver, das herauskam, in braune Tüten. Die verwesenden, schimmeligen, dreckigen Finger ohne Handschuhe. Die ganze Halle stank nach Leiche von diesen sabbernden, bemitleidenswerten, hirntoten Gestalten. Ich hatte schreckliche Gewissheit, das war mein Tee. Hier kam er her. Es ist mir richtig peinlich, aber mein erster Gedanke war, wie gut, dann ist der Tee ja sicherlich bald wieder lieferbar. Das ist, was Sucht mit einem macht. Dann wurde ich entdeckt. Fahrig, milchige Augen vor meinem Gesicht. Ich hatte ihn nicht kommen hören und hätte ihn doch riechen sollen. Er riss den stinkenden Mund auf und schrie mit einer unnatürlichen Tierstimme. Laute, ohne Artikulation. Aber alle seine Kollegen drehten sich sofort zu uns um. Und auf einmal war die komplette Zombie-Belegschaft in unnachgiebigem Gleichschritt auf dem Weg zu mir. Mein Entdecker hielt mich am Fußgelenk fest, aber ich konnte mich aus seinem eisernen Griff befreien und rannte. Ich wusste nicht, welche Richtung die richtige war. Weiß ich bis heute nicht. Ich wählte die falsche. In der nächsten Halle kamen mir doppelt so viele von denen entgegen, wie schon hinter mir her waren. Niemand rannte. Aber dieses bedächtige, nicht zu stoppende Tempo, das hatte irgendwie sowas. Es versetzte mich in Panik. Mir war schlecht. Sie waren überall, kamen von allen Seiten. Ich sprang aus dem Fenster. Es war der einzige Ausweg. Zweiter Stock. Unten nach meinem Wissensstand nur Beton. Das hätte das Ende sein können. Es war eine dumme Entscheidung, aber es gab keinen anderen Weg. Ich hatte mehr Glück, als ich erwarten konnte. Unter den Fenstern wuchsen wild wuchernde Dornenhecken. Meine Wangen, Arme und Beine wurden unnachgiebig aufgerissen, aber nichts war gebrochen. Adrenalin ist ein Wundermittel. Ich sah, dass auch auf dem Hof jetzt Zombie-Arbeiter herbeiströmten, rappelte mich von meinem Sturz auf und rannte weiter. Spürte meine Schmerzen kaum. Ich fand mein Auto, kramte nach meinem Schlüssel, während die Zombies gefährlich nahe kamen, stieg ein und fuhr einige von ihnen einfach eiskalt über den Haufen auf meiner Fahrt weg von da. Ich blieb eine lange Zeit nicht stehen. Ich weiß nicht, ob sie schon mal in Dortmund waren, aber die Tatsache, dass Dortmund existiert, ist ein kosmischer Fehler. Trotzdem fand ich mich ein paar Stunden später dort wieder. Es war nun mal eine der nächstgelegenen Städte und begann, mir in den wirklich räudig heruntergekommenen Clubs der Stadt die Erinnerung aus dem Hirn zu feiern. Ich habe alles genommen, was mir da in die Finger gekommen ist. Nichts davon gut. Mehrere Tage war ich unterwegs. Schlafen war keine Option. Crystal Meth in der Rooftop-Bar, dann Ketamin auf dem Bahnhofsklo gegen die Nervosität. Der toxikologische Report war ein Lexikon der Partysubstanzen. Ein Wunder, dass ich überlebt habe. Ich hätte, glaube ich, ewig so weitergemacht, wenn ich nicht irgendwann mein Auto gegen eine Hauswand gesetzt hätte. Entzug war Bewährungsauflage. Sie haben uns da erklärt, Süchtige haben ein Loch in sich drin. Ein Loch in der Form von Gott. Ich bin nicht religiös, für mich funktioniert die Metapher nicht so gut. Aber ich verstehe schon, was die meinen. Sinn. Irgendwie. Ein schwarzes Loch, wo der Sinn sein müsste. Und das stopft man dann mit, wonach man auch immer süchtig ist. Man muss was anderes finden, um das zu stopfen. Man muss Sinn finden. Für mich ist das das Schreiben. So kitschig das auch klingt, aber das ist so. Geschichten erzählen. Ich habe in der Therapie gemerkt, dass ich schon vor dem Tee, schon vom Koksen und Saufen irgendwie komplett den Spaß an dieser Sache verloren hatte, die eigentlich mein Lebenssinn war. Dann habe ich angefangen, wieder ganz für mich zu schreiben. Zum Genuss. Ohne Erwartungsdruck, ohne Deadlines, ohne Drogen. Das hat so viel Spaß gemacht, wie seit Jahren nicht mehr. Kein Pflanzengott, der durch mich spricht. Nur ich. Natürlich hatte ich Angst. Es kommt ja durchaus vor, dass Künstler clean werden und dann einfach nicht mehr interessant sind. Nicht zuletzt Stephen King. Kein gutes Buch mehr seit der Nüchternheit. Aber ich meine, ich mag Der Waldschrat und Der Albtraumfresser. Die Kritiker mochten es auch. Es ist mein mit Abstand meistverkauftes Buch. Also, offensichtlich habe ich wohl was richtig gemacht. Das Genie hinter meinen Büchern war immer ich. Kein Pflanzengott. Und das ist doch schön zu wissen.
Auch schön, dass Sie so bescheiden sind.
Sie mag ich.
Sie mag ich.
Durchschnittliche Drogenlaborerfahrung, würde ich sagen.
Oh, jetzt hast du geklungen wie so eine richtige Polizistin.
Problem?
Ist halt irgendwie unsympathisch.
Was ist das da?
Das lag beim Tape dabei. Ist ein Flugblatt.
Was steht drin?
Das Netzwerk. Wir sind groß, wir sind weit, wir sind eins. Ich bin viele, nur Latotep herrscht. Komm in die Umarmung der Gemeinschaft. Lokschuppen, Ochsenhausen, jeden Mittwoch 0 und 0.
Mitgliederwerbung für den Zombie-Club? Wer würde bei sowas mitmachen wollen?
Hast du Anton Baumbach schon mal gelesen?
Ist der nicht vorletztes Jahr auch so verrückt geworden?
Ja. Und einen MeToo-Fall hat er auch. Das ist super enttäuschend. Ich mag die Bücher echt.
Keine Ahnung. Fand den nur in Talkshows schon immer scheiße.
Ja. Auf jeden Fall super interessant, die Story.
Sag mir halt nicht, wie wir hier rauskommen.
Ja, aber das ist ja nicht die einzig relevante Frage.
Für mich schon.
Ich glaube, der einzige Weg raus ist...
Tiefer rein. Ja, ja. Du willst einfach gerne tiefer rein.
Tiefer rein.
Oh, Patrick.
Was denn?
Das war Korridore. Folge 16. Der geheimnisvolle Tee. Hörspielserie nach einer Idee von Moritz Hase und Lars Henriks. Mit Max Schimmelpfennig, Nisan Adekan, Ulrich Bank, Gillian Anthony, Alexander Wipprecht, Hendrik Heiler. Aufnahmen: Christian Grundei. Sounddesign und Mischung: Thomas Güthaus. Buch und Regie: Lars Henriks. Redaktionelle Mitarbeit und Dramaturgie: Roman Ruthardt. Redaktion: Mareike Mage. Produziert von Guter Content und Antikino Media für den SWR 2024. Gleich abonnieren, um keine Folge zu verpassen.
Thomas Eberle von der Erde auf dem Weg nach Hause. Das ist so verrückt werden. Ich werde schon wieder sterben. Ich mag nicht mehr. Das tut so weh. Aber es gibt keinen Ausweg. Ich bin Ritter an König Arthurs Hof. Ja, ich, Thomas Eberle, Ritter der Tafelrunde. Sir Thomas. Weiß nicht, warum ich in den Sagen nicht auftauche. Ich war eigentlich ganz gut. Effizienter als dieser aufgeblasene Fatzke Lancelot. Thomas Eberle ist ein Gentleman und war immer ein Freund des schwachen Geschlechts. Aber Morgaine, die Schwester des Königs, das ist einfach so eine... Nein, das sagen wir nicht. Das ist unritterlich. Sie ist böse. Eine sehr, sehr böse Frau. Muss es auch geben. Alles im Gleichgewicht. Als Gawain vor 2 Jahren aus dem Nichts, ohne Veranlassung, diese dumme Wette von dem grünen Ritter angenommen hat, mit dem Kopf abschlagen 1 Jahr später, da tat er mir schon leid. Ja, aber das war ja auch zu dumm von dem. Ich würde ja nicht mit einem Zauberritter um meinen Kopf wetten. Hab ich halt gesagt, in feuchtfröhlicher Runde. Fand Morgaine nicht witzig. Wenn niemand sich über ihren Sohn lustig machen darf, dann soll sie nicht so einen Schwachkopf großziehen. Was ich mir einbilden würde, ich wäre schließlich Arthurs schlechtester Ritter, wann ich zuletzt was Heldenhaftes gemacht hätte und so weiter. Und sie muss mir da was ins Getränk gemischt haben. Irgendwas, was einen dumm macht und vorlaut. Jedenfalls habe ich das nicht auf mir sitzen lassen und gesagt, sie soll mir eine Herausforderung sagen. Irgendeine. Und ich würde ihr schon zeigen, was für ein Ritter ich bin. Sie hat ja noch ihren 2. Sohn, den gruseligen Mordred. Also ich passe nicht so gut in die Rüstung. Schwerter sind schwer, von Lanzen rutsche ich immer ab. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, warum ich überhaupt in der Tafelrunde bin. Manchmal habe ich das Gefühl, Arthur findet mich einfach witzig. Meine größte Heldentat war die Erlegung der furchtbaren Riesenspinne von Schloss Glastonbury. Und um ehrlich zu sein, also die war schon groß, aber halt groß für eine Spinne in England. Ich habe ein Glas drüber gestülpt, Stück Papier drunter und die rausgebracht. Das hat sich in meinen Erzählungen hinterher vermutlich ein bisschen beeindruckender angehört, als es tatsächlich ausgesehen hat. Ich habe keine Chance gegen Mordred. So große Gläser gibt's hier nicht, dass man da einfach... Naja, ich war gern Ritter der Tafelrunde. Und jetzt werde ich wenigstens mit Würde sterben. Schnappe!
Ja, Sir Thomas?
Hilf mir auf mein Pferd.
Natürlich, Sir Thomas.
Und hopp! Na hopp! Na ja! Dann los! Na hopp! Ach. Geschafft! Danke, Knappe.
Gern, Sir Thomas.
Was ist mit euer Gesicht passiert?
Euer Stiefel, euer Gürtel, euer Brustpanzer, euer...
Ja, ist schon gut. Sir Tollpatsch, ich weiß es ja selber. Ihr werdet euch nicht mehr lange mit mir rumschlagen müssen.
Sagen Sie es nicht. Viel Erfolg, Sir Thomas.
Sir Thomas kommt gemächlich auf die Bahn geritten. Er sitzt etwas schief auf dem Pferd. Der Stiefel hängt merkwürdig im Steigbügel. Die Lanze zeigt zur Seite weg. Sir Mordred steht ruhig und unbeweglich. Was geht nur in diesem finsteren Ritter vor? Ein Enigma. Arthurs mächtigster Sohn. Seine Mutter auf der Zuschauertribüne schaut, wie stolz sie lächelt. Sir Thomas reitet langsam auf Mordred zu. Sein Pferd scheint nicht ganz so zu wollen, wie er wohl will. Oh, macht er Pferde denn jetzt? Fährt jetzt schneller, aber Sir Thomas, das ist doch die falsche Richtung. Geradeaus, nicht zur Seite. Lasse Faber durch die Luft, so kann das doch nicht werden. Kein bisschen Gleichgewicht. Oh, er bleibt in der Absperrung hängen, das Pferd rollt sich aus. Was ist das? Sir Tolpatsch fliegt im hohen Bogen über den Turnierplatz, die Lanze fest umklammert und... Oh! Nein. Das hat es noch nie gegeben, meine Damen und Herren. Da hängt er. Aufgespießt auf der eigenen Lanze. Würdeloser kann man ein Ritterturnier nicht hinter sich bringen. Oh, Sir Tolpatsch. Mögen die Sagen der Zukunft dich gnädig vergessen.
Hi, ich bin Oliver Rohrbeck. Wer meine Stimme gut kennt, wird ganz bestimmt auch die Hörspielserie Mia Insomnia mögen. Denn die ist was für alle, die mit Detektiv-Hörspielkassetten aufgewachsen sind. Ab jetzt gibt es die zweite Staffel in der ARD Audiothek und ich spiele den Detektivhörspielautor Hagen. Hört rein!